Sarah, she woke me up. She said, Rockets, Rockets, Rockets.
Sarah weckte mich auf. Sie sagte, Raketen, Raketen. Ich wusste erst nicht, was los ist, aber dann hörte ich sie. Raketen gegen Israel. Was mich verwirrte zu diesem Zeitpunkt, sie wurden nach allen Seiten gefeuert. Zum Meer, nach Osten, nach Norden, nach Süden. Es war wie ein Spinnennetz aus Raketen.
I don't know, it's like a spider network, I don't know.
Para mí era un sábado común.
Für mich war es ein normaler Samstag. Wir sind bei Clara zu Hause im Kibbutz gewesen, haben geschlafen. Doch plötzlich begannen die Bombardierungen, also die Raketen, was nichts Neues ist. Wir hatten oft samstags Raketen aus Gaza. Da gingen wir in den Schutzraum in Claras Haus.
It's very strange. It's like there is a different sound. For me,
ich hörte diese Geräusche zum ersten Mal und das war seltsam. Das klang anders als sonst und ich habe schon einige Kriege mitgemacht. Aber diese Raketen hörte ich zum ersten Mal.
These kind of rockets was for the first time.
Pero como eso fue uno tras otro, la cantidad fue muy grande.
Aber es kam eine Rakete nach der anderen. Es waren sehr viele. Ebenso die Raketenabwehr. Da wurde uns klar, dass es eine andere Bedeutung hatte, dass es nicht war wie sonst.
Es ist der 7. Oktober 2023. Mohammed Abu Saif und Luis Har werden frühmorgens gegen 6.30 Uhr jäh aus dem Schlaf gerissen. Beide wohnen Luftlinie, getrennt durch einen Grenzzaun, nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Mohammed Abu Saif in Gaza City, Luis Har im Kibbutz, near Yitzhak, direkt an der Grenze zu Gaza gelegen. Die Terrororganisation Hamas feuert an diesem Morgen tausende Raketen aus dem Gazastreifen nach Israel. Überall im Land heulen die Sirenen. Eigentlich ist dieser Samstag ein Feiertag, Simchat Torah, das Freudenfest der Tora. Eigentlich, doch es kommt ganz anders. Schon bald wird Luis Har, der in Argentinien aufwuchs und vor 50 Jahren nach Israel emigrierte, das Ausmaß des Angriffes bewusst.
Wir schalteten den Fernseher ein und da sahen wir schon die Pickups, weiße Toyotas. Die Terroristen waren in Sderot und schossen wild um sich, um zu töten, egal wen. Und wir sahen auch, dass sie in die Kibbutzim eindrangen, etwa in Be'eri. Wir sahen es im Fernsehen.
Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Nur langsam ergibt sich an diesem Morgen ein klares Bild, was sich in Israel an der Grenze zum Gazastreifen ereignet. Terroristen der Hamas zerstören den Grenzzaun, setzen mit einfachen Consumer-Drohnen aus dem Elektrogeschäft die israelischen Kameras und das Warnsystem außer Gefecht. Bis zu 3000 schwer bewaffnete Hamas-Kämpfer dringen nach Israel ein. Sie fliegen sogar mit Paraglidern ein, weisen dadurch den Bodentruppen den Weg, schießen alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellt. In mehr als 20 Kibbutzim dringen die Terroristen ein. Auch in israelischen Städten wie Sderot, einer 30.000 Einwohnerstadt, angrenzend an den Nordosten des Gazastreifens, wüten Hamas-Kämpfer. Eine Familie aus Sderot beobachtet aus dem Fenster ihres Hauses, wie Terroristen in die Stadt fahren, wahllos auf Passanten und Fahrzeuge schießen, morden. Bei der jungen Frau kommt Panik hoch. Die Mutter mahnt ihre Tochter, vom Fenster wegzubleiben. Es ist der schlimmste Pogrom an Juden seit dem Ende des Holocaust. Die Gewalt trifft das Land ins Mark. Es ist ein Angriff auf Israels Seele, den die Feinde Israels auskosten. Aus seinem Exil in Doha, Katar, meldet sich Ismail Haniyeh zu Wort. Er ist einer der führenden Vertreter der Terrororganisation Hamas. Er sieht sich in seinem Kampf gegen den verhassten Gegner am Ziel. In einer Rede ruft Haniyeh verbündete militante palästinensische Gruppen in der Region dazu auf, sich an dem Angriff gegen Israel zu beteiligen. Und er fordert Israel auf, aus Jerusalem und dem ganzen Land zu verschwinden. Die Juden seien Fremde in diesem heiligen, gesegneten Land, ereifert sich Haniyeh. Auch Israels Premierminister Benjamin Netanyahu meldet sich nur wenige Stunden nach Beginn des Angriffs zu Wort. Israel befindet sich im Krieg, lautet seine Botschaft in einer Rede an die Nation. Die Menschen in Israel sollten sich auf eine lange und schwierige Auseinandersetzung mit der Hamas einstellen.
Truppen der Hamas sind heute in israelisches Gebiet eingedrungen an einem Feiertag, einem Schabbat, und töteten unschuldige Bürger, Kinder und Alte. Die Hamas begann einen bösen und brutalen Krieg. Wir werden in diesem Krieg siegen, aber der Preis wird sehr hoch sein. Für uns alle ist das der schwerste Tag. Was heute geschah, ist noch nie in Israel passiert, und ich werde dafür sorgen, dass es nicht noch einmal geschehen wird.
Kibbutz Nir Yitzach befindet sich Luis Haar mit seiner Familie inmitten dieses Krieges. Unablässig hören sie die Raketengeräusche und die Detonationen des Abwehrsystems Iron Dome. Der Kibbutz wird von Dutzenden von Terroristen angegriffen. Im Schutzraum befinden sich Luis und seine Lebensgefährtin Clara, deren Bruder und Schwester und auch die Nichte. Sie hören Schüsse und arabische Stimmen, die immer näher kommen.
Es dauerte eine Weile, bis sie Claras Haus betraten. Aber dann hörten wir, dass sie die Tür, die Fenster und alles kaputt machten, nur um es zu zerstören. Clara sagte, wir sollten uns alle umarmen und uns auf den Boden legen. Das taten wir. Dann gelang es ihnen, die Zimmertür aufzubrechen, und sie begannen von außerhalb des Schutzraumes zu schießen.
Bei Luis Haar kommt Panik hoch. In diesem Moment glaubt er, dass er den Angriff nicht überleben wird.
Da wir uns im toten Winkel befanden, konnten sie uns von außerhalb der Tür nicht treffen. Die Kugeln gingen nah an uns vorbei. Wir saßen auf dem Boden und umarmten uns alle. Dann drangen sie in den Schutzraum und schossen nach oben. Da wir am Boden waren, trafen uns die Kugeln nicht. Wir schrien, nicht schießen, nicht schießen. Und wir haben auch untereinander gesagt, dass wir alles tun müssen, was sie sagen, um lebend herauszukommen.
Salir vivos.
Are you have any weapon here? Weapon, weapon. Gun. Gun, gun. Gun, weapon.
Estábamos en un shock completo.
Wir waren komplett im Schockzustand. Wir wussten nicht, was passieren würde. Ich glaubte in diesem Moment nicht, dass wir lebend herauskommen würden. Aber wir verhielten uns so, wie sie sagten. Und ich war noch am Leben. Dann drängten sie uns aus dem Schutzraum. Sie schubsten uns und schrien herum.
Beim Hinausgehen sieht Luis Haar, dass das ganze Haus voller Hamas-Kämpfer ist. Alles im Haus ist zerstört. Die Schränke liegen am Boden. Das Glas ist zerborsten.
Allahu Akbar!
Die Terroristen nehmen alles mit, was für sie von Wert ist. Schmuck, Ringe, elektrische Geräte. Alles andere geht zu Bruch, wird zerstört. Nur wenige Kilometer von Luis Haar entfernt in Gaza City bekommt Mohammed Abu Zayf immer mehr Nachrichten und Videos auf sein Handy. Der 32-Jährige, der aus dem Gazastreifen für die ARD arbeitet, ist gut vernetzt. Seine Social-Media-Gruppen glühen förmlich. Im Minutentakt kommen Videos bei ihm an. Hamas-Kämpfer, die in die Kibbuzim eindringen, die plündern, die morden. Die Terroristen stellen vieles davon online. Der Angriff auf Israel kann im Gazastreifen in Echtzeit verfolgt werden.
In that moment, I felt like I couldn't think. Always Israel started.
In diesem Moment wusste ich gar nicht, was ich denken sollte. Meist hat Israel immer einen Grund zum Angriff geliefert. Und die Hamas und die anderen palästinensischen Widerstandsgruppen haben mit Raketen reagiert. Aber jetzt hatten die palästinensischen Widerstandsgruppen den Angriff gestartet. Wie haben Sie das gemacht und warum? All das kam mir in den Sinn.
You know, all of this comes in my mind.
Und dann hört Mohammed Abu Saif im arabischen TV-Sender Al Jazeera eine Rede, ohne Bild, von einem Phantom.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
Muhammad al-Daif, yeah. And for me, when I hear like the name of Muhammad al-Daif, it's invisible.
Es war Muhammad Daif. Und als ich seinen Namen hörte, dachte ich nur, der ist doch unsichtbar. Das letzte Mal, dass wir ihn im Fernsehen gesehen oder von ihm eine Rede gehört haben, das muss mehr als 10 Jahre zurückliegen. Ich und viele Palästinenser wussten nicht, ob er tot ist oder am Leben. Aber als sie ein Statement von ihm ankündigten, wusste ich, diese Sache ist heftig. Das ist nichts Normales.
Oh my God, this is something like very, very huge. It's not a normal thing.
Mohammed Daif ist die Nummer 2 der Hamas im Gazastreifen. Der Mann hinter Hamas-Chef Yahya Sinwar. Keiner weiß zu diesem Zeitpunkt, ob Mohammed Daif noch lebt. Mehrmals in der Vergangenheit hatte Israel versucht, ihn zu töten. Doch an diesem Tag zeigt er sich mit einer Audiobotschaft, in der er die sogenannte Al-Aqsa-Flut ankündigt. So nennt die Hamas ihren Angriff auf Israel. Und Mohammed Abu Saif, der Journalist, ahnt, der Flut folgt nun ein Tsunami aus Israel.
From the first moment when I hear this speech, I knew.
Vom ersten Moment an, als ich diese Rede gehört habe, wusste ich, die israelische Reaktion wird unglaublich hart werden. Davor hatte ich große Angst, obwohl noch nichts passiert war. Nur der Gedanke daran, wie die Israelis reagieren würden und dass nun der Krieg beginnt, ließ mich erschaudern.
The feeling that the war started make me like shaking.
Nur wenige Kilometer von Gaza City entfernt, wo ARD-Journalist Mohammed Abu Saif mit seiner Frau Sarah wohnt, auf der anderen Seite des Grenzzaunes spielen sich grausame Szenen ab. Die Terroristen wüten in 22 Grenzortschaften. Sie töten wahllos, vergewaltigen und entführen Israelis und ausländische Bürger, die dort leben, arbeiten oder zu Besuch sind. Nach kurzer Zeit kontrollieren sie fast alle Militärbasen am Grenzzaun. Besonders schlimm trifft es den Kibbutz Be'eri. Um genau 6.55 Uhr morgens beginnt für die Menschen dort ein 17-stündiger Albtraum. Jeder 10. Einwohner des kleinen Grenzortes am Gazastreifen wird ermordet. Insgesamt 102 Einwohner. Mehr als 30 Kinder, Frauen und Männer werden entführt. Be'eri wird zum Symbol des Schreckens. Ein Schrecken, dem Einwohner des Kibbutz wie Ayelet hilflos ausgeliefert sind. Von Angst gelähmt, ruft sie aus ihrem Schutzraum um Hilfe.
Terroristen versuchen, in mein Haus einzudringen. Niemand ist hier. Hier ist keine Armee. Niemand ist hier, um uns zu helfen. Ich bin mit meinem Mann und den 2 Kindern im Bunker. Warum kommt niemand? Niemand ist hier. Nur die Terroristen, die in unsere Häuser eindringen. Sie töten uns und verbrennen unsere Häuser. Und niemand ist hier.
Wie Ayelet fühlen sich in Be'eri viele Bewohner vom Staat alleingelassen. Im Kibbutz-internen Gruppenchat herrscht Panik. Wo ist die Armee? Wie ist die Armee nicht im Kibbutz? Ich kämpfe allein gegen die Terroristen. Wie lange kann es denn dauern, bis sie uns mit einem Hubschrauber Kampftruppen schicken? Wo ist die scheiß Armee? Das Ganze ist ein Fiasko. Ahmed Halevi, der Bürgermeister des Ortes, sagt später in Interviews, er habe den Eindruck gehabt, dass der Staat Israel an diesem Tag aufgehört habe zu existieren. Keiner kann die Menschen im Be'eri schützen. Soldaten, die als Verstärkung eingeflogen werden, müssen sich aufgrund der Übermacht der Hamas wieder zurückziehen. Es dauert fast einen ganzen Tag, bis die Armee den Kibbutz wieder unter Kontrolle hat. Wer die Bilder aus Be'eri sieht, bekommt sie nur schwer aus dem Kopf. Ausgebrannte Häuser, durchlöcherte und abgefackelte Autos, blutverschmierte Räume, verkohltes Kinderspielzeug und überall Leichen. Keine 10 Kilometer vom Be'eri entfernt in Rim, ein freies Gelände, das inzwischen zu einem Pilgerort geworden ist. Auf dem Feld sind hunderte Bilder lächelnder Frauen und Männer an Holzpflöcken befestigt. Die Bilder erinnern an die Ermordeten und Entführten des Nova-Musikfestivals. Schals, zerfetzte Erste-Hilfe-Rucksäcke, eine Gitarre, Kerzenlichter sind zu sehen. Menschen mit Sonnenhüten, auch Soldaten bleiben stehen. Manche weinen. Im Hintergrund ist Artilleriefeuer zu hören. An diesem Julitag tobt der Krieg im Gazastreifen immer noch mit unverminderter Härte. Auch Michal Ohana war damals bei dem Musikfestival, tanzte in den frühen Morgenstunden wie viele andere auch. Morgens gegen 7 kamen die Terroristen. Sie töteten 364 Festivalbesucher auf dem Gelände. Viele wurden zuvor gefoltert. Mehr als 200 Menschen entführten die Hamas-Kämpfer in den Gazastreifen. Michal Ohana überlebte den Angriff.
Ich habe mich 7 Stunden unter einem leeren Panzer versteckt. Um 10 Uhr morgens haben sie mir ins Bein geschossen. Überall waren Terroristen. Sie schossen auch mit Panzerfäusten. Ich dachte, ich werde sterben. Ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, Mom, ich bin angeschossen. Niemand kommt. Ich liebe dich. Ich werde sterben.
I love you. I'm gonna die.
Das Grauen, das sich an diesem Morgen des 7. Oktober abspielt, ist dokumentiert. Die jungen Leute tanzen ausgelassen, als eine Durchsage die Veranstaltung unterbricht. Raketenalarm. Kurz danach fallen erste Schüsse. Mit Pickups, Motorrädern und Quads stürmen die Terroristen das Festivalgelände, feuern aus ihren Kalaschnikows wahllos in die Menge flüchtender Festivalbesucher. Panik kommt hoch bei den jungen Menschen, auch bei Maja Regev, die ihren Vater voller Todesangst anruft. Ich wurde angeschossen, schreit Maja Regev ins Telefon. Sie bringen uns um, wiederholt sie mehrmals. Ihr Vater versucht sie zu beruhigen, bittet sie, ihm ihren Standort zu schicken und sie soll sich ein Versteck suchen, fleht er sie an. Ich liebe dich, sagt Maja Regev noch. Dann bricht das Gespräch ab. Maja Regev wird von den Schüssen in beiden Beinen getroffen und zusammen mit ihrem Bruder und einem Freund in den Gazastreifen entführt. Während ihrer Geiselhaft wird sie ohne Betäubung operiert. Es sind die schlimmsten Tage und Wochen in ihrem Leben. Sie wird bedroht, immer wieder geschlagen und gedemütigt. Auch dem 72-jährigen Luis Haar, seiner Lebensgefährtin Clara und deren Verwandten steht dieses Schicksal bevor. Die Hamas-Kämpfer setzen ihre Geiseln in einem Pickup. Mit dem geht es in den Gazastreifen. Während der Fahrt sitzen sie auf der Ladefläche des Wagens auf Waffen und Granaten. Ihre Entführer sind aufgeputscht, aggressiv und schreien, erzählt Luis Haar. Dann kommen sie im Gazastreifen an. Es geht in einen dunklen, feuchten Tunnel, durch den sie stundenlang barfuß marschieren müssen. An manchen Stellen ist der Tunnel betoniert, dann wieder unbefestigt. Luis Haar hat das Gefühl, er sei in einem Film.
Wir standen völlig unter Schock. Ich dachte, das überleben wir nicht. Im Tunnel dachte ich an jeder Tür, die wir erreichten. Das ist jetzt mein letzter Ort. Aber es ging immer wieder weiter. Als wir herauskamen und wieder Tageslicht sahen, war das eine große Erleichterung. Wir sagten uns, dass wir zumindest nicht im Tunnel begraben werden würden. Natürlich wusste ich genau, dass sie mich in eine der Städte im Gazastreifen verschleppten, dass wir nun Geiseln waren, das war ja klar. Sie haben uns ja nicht mitgenommen zu einem Spaziergang, um den Mond zu sehen.
Es ist schon dunkel, als sie schließlich nahe Rafah im Süden des Gazastreifens in eine Wohnung kommen, wo sie sich ein Zimmer teilen müssen. Sie bekommen etwas zu essen. Einer ihrer Wächter ist aggressiv, versucht die Geiseln immer wieder zu provozieren.
Principalmente los primeros días fueron de mucha tensión.
Vom ersten Tag an war alles sehr angespannt. Einer kam immer und erzählte uns Dinge, die uns nervös machen sollten. Etwa, dass der 7. Oktober ein wunderbarer Tag war, ein historischer Tag, an dem sich die ganze Welt an die Hamas erinnern wird.
Für Luis Haar ist dieser 7. Oktober der Beginn eines monatelangen Martyriums. Nur wenige Kilometer von ihm entfernt, in Gaza City, ahnen der ARD-Journalist Mohammed Abu Saif und seine Frau Sarah, dass nun ein Krieg droht. Eilig packen sie die nötigsten Dinge zusammen. Ihre Wohnung liegt in der Nähe einiger Hamas-Gebäude. Mohammed rechnet damit, dass die Gegend bald beschossen wird.
Ich packte alles zusammen, nahm meine Wasserpfeife und setzte mich aufs Sofa. Dann wartete ich, bis Sarah die Wohnung fertig geputzt hatte. Das war ihr wichtig. Ich mahnte sie zur Eile. Das Wichtigste vergaßen wir aber. Eine Tasche mit allen Dokumenten. Es war das letzte Mal, dass ich in meiner Wohnung war.
Mohammed Abu Saif und seine Frau ziehen an diesem Vormittag des 7. Oktober zu Verwandten. Während sie auf der Straße sind, beginnt das israelische Bombardement. Der Krieg im Gazastreifen bricht noch an diesem ersten Tag mit voller Wucht aus. Mohammed Abu Saifs Befürchtung erweist sich als richtig.
That night, it was very hard night. The bombing.
Diese erste Nacht war unglaublich hart. Die ganze Nacht hindurch fielen Bomben auf Gaza. Ganz in der Nähe wurde ein Hochhaus mit 14 Stockwerken getroffen. Es fiel in sich zusammen. Das war ein intensives Bombardement, die ganze Nacht lang.
Das Bombardement wird für Monate nicht mehr aufhören. Bis auf eine 9-tägige Waffenruhe im November wird das Zischen vorbeifliegender Raketen, das Surren der Drohnen, werden die Explosionen und Detonationen zum täglichen Begleiter der Menschen in dem schmalen Küstenstreifen. Israel rächt sich bitter für den Angriff des 7. Oktober, für den Pogrom an seiner Bevölkerung. In den Wochen und Monaten nach diesem schicksalhaften Tag werden zehntausende Bewohner des Gazastreifens den israelischen Bomben und Granaten zum Opfer fallen und Hunderttausende wie Mohammed Abu Saif werden zu Heimatlosen in der eigenen Heimat. Doch wie konnte es zu der Terrorattacke kommen? Wo waren die Geheimdienste? Wo war die Armee? Das Vertrauen Israels in seine Sicherheitsstrukturen war riesengroß. Immer wieder betonten deren Vertreter die Überlegenheit der israelischen Abschreckung. Noch im Mai 2021, nach der Operation Hüter der Mauern, bei der Hamas und Islamischer Dschihad in wenigen Tagen mehr als 4000 Raketen auf Israel abfeuerten und Israel mit schweren Luftangriffen antwortete, erklärte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, man habe der Hamas eine Lektion erteilt. Doch es war eine andere Lektion, die die Hamas gelernt habe, sagt Amir Lupovici, Experte für Abschreckung, der an der Universität in Tel Aviv lehrt. Sie lernte aus jedem Krieg mit Israel dazu.
Wenn man die zurückliegenden Kriege vergleicht, dann lässt sich sehen, dass die Hamas mit jeder Runde mehr Raketen mit längerer Reichweite abfeuerte. Die Hamas brachte das, was sie wollte, zur Anwendung. Vielleicht hat sie nicht immer alles ausgeschöpft, aber das lag am Zeitpunkt, nicht an der Abschreckung.
Was die Abschreckung anbelangt, hat sich Israel seit Jahrzehnten im Wesentlichen auf zwei Pfeiler gestützt. Abschreckung durch Prävention und Abschreckung durch Bestrafung. Die Prävention funktionierte nicht. Weder der immens teure Grenzzaun hielt dem Überfall der Hamas stand, noch wurden vom Geheimdienst die Hinweise, die es im Vorfeld gab, ernst genommen. Das bestätigt auch Eyal Eshel. Seine Tochter Roni war Grenzbeobachterin am Gazastreifen. Im Vorfeld des 7. Oktober berichtete sie ihrem Vater immer wieder von seltsamen Dingen an der Grenze.
Diese Kameras funktionieren nicht. Hier wurde durchgedrungen. Auf dieser Seite der Grenze gibt es ein Loch. Papa, sie kennen uns. Sie spähen uns aus. Und das Wichtigste, sie sammeln Informationen über uns.
Und auch die Armee war anfangs stark unterlegen, kritisiert Abschreckungsexperte Amir Lupovici.
Das hätte niemals geschehen dürfen. Die Armee hätte in der Lage sein müssen, dieser Menge an Hamas-Kämpfern, die in israelisches Gebiet eingedrungen sind, besser und schneller Herr zu werden. Die Probleme lagen wohl in der Vorbereitung der Armee.
Ein Versagen, das die israelische Armee inzwischen einräumt. Mitte Juli veröffentlichen die Streitkräfte eine interne Untersuchung, wie es im Kibbutz Be'eri dazu kommen konnte, dass die Ortschaft am 7. Oktober von der Hamas überfallen und erst nach 17 Stunden wieder vom israelischen Militär unter Kontrolle gebracht werden konnte. Das Urteil im Untersuchungsbericht ist eindeutig.
Die Untersuchungskommission stellt fest, dass die israelischen Streitkräfte bei ihrem Auftrag, die Bewohner des Kibbutz Be'eri zu schützen, versagt haben.
Vieles hat dazu beigetragen, dass der 7. Oktober mit der Attacke der Hamas und rund 1200 Toten überhaupt möglich wurde. Falsche innenpolitische Weichenstellungen mit dem Abzug von Soldaten von der Gaza-Grenze ins Westjordanland, um Siedler zu schützen. Das Ignorieren eindeutiger Geheimdienstinformationen, das Vertrauen auf eine mangelhafte Abschreckung. Und nicht zuletzt die starke Polarisierung in der israelischen Gesellschaft. All das habe dazu geführt, sagt Amir Lopovici, dass Israel sein Sicherheitsversprechen nicht einhalten konnte und der brutale Terrorangriff der Hamas überhaupt erst möglich wurde.
Wenn es etwas gibt, was der Staat machen muss, dann ist es, seine Bürger zu schützen, sie davor zu bewahren, dass jemand in ihre Häuser eindringt oder sie aus den Häusern entführt. Das ist Israel nicht gelungen.
In Gaza City konnte auch Mohammed Abu Saif nicht mehr in sein Haus zurück. Es war zu gefährlich. Der ARD-Journalist geriet in den Wochen und Monaten des Krieges immer wieder in Lebensgefahr. Mehr als ein Dutzend seiner Verwandten wurden während der Bombardements getötet. Er musste in seinem Wagen schlafen und erlebte das Grauen des Krieges aus unmittelbarer Nähe. Ende Februar gelang ihm die Ausreise nach Ägypten. Inzwischen ist er in München. Auch wenn er nun in Sicherheit ist und versucht, ein neues Leben zu beginnen. Der 7. Oktober, der Tag des brutalen Angriffes der Hamas mit all den Folgen, dieser Tag hat sich förmlich in sein Gedächtnis eingebrannt.
It's the day that changed my life. Completely. It changed my life.
Das war der Tag, der mein Leben verändert hat. Komplett verändert hat. Ehrlich gesagt, dieser Tag ist wie ein Albtraum. Für mich, vor allem aber für all die Menschen in Gaza. Sie haben jetzt die schlechtesten Lebensbedingungen auf der ganzen Welt.
Michal Ohana, die Frau, die sich beim Nova Festival in Reim schwer verletzt und einen Panzer von den Terroristen versteckte, wurde nach Stunden der Todesangst von Soldaten gerettet. Seither kehrt sie immer wieder zurück auf das Festivalgelände. Dorthin, wo so viele ihrer Freunde getötet und entführt wurden. Es ist ihre Art der Aufarbeitung, der Auseinandersetzung mit dem erlebten Grauen. Sie müsse ihre Geschichte allen erzählen, betont die 27-Jährige. Es gebe ihr Kraft, es sei ihre Art der Therapie. Eine Therapie, die dazu führt, dass für Michal Ohana dieser schicksalhafte Tag niemals ändert.
Ich habe das Gefühl, dass mein Leben am 7. Oktober anhielt. Ich habe Albträume, Panikattacken und Schuldgefühle, überlebt zu haben. Manchmal höre ich Schreie, wir befinden uns noch im Krieg, es gibt noch Geiseln in Gaza. Der Ort hier war für mich das Paradies. Ich kam her, um zu tanzen und Spaß zu haben. Jetzt sehe ich die Bilder meiner Freunde. Viele leben nicht mehr.
Luis Haar und sein bester Freund Fernando Marmann bleiben 129 Tage in Rafah als Geiseln in der Hand der Hamas. Anfang Februar kann das israelische Militär die beiden in einer spektakulären Rettungsaktion befreien. Seine Lebensgefährtin, deren Schwester und Tochter, kamen schon im November während der Waffenruhe frei. Im Gespräch überwältigen den in Argentinien geborenen Israeli immer wieder die Emotionen. Der 7. Oktober hat auch sein Leben verändert. Ein Zurück in sein altes Leben sei nicht mehr möglich, sagt er.
Wir können nicht in den Alltag zurückkehren. Wir haben uns verändert nach einem so großen Trauma, das wir durchgemacht haben. Wir können das nicht ignorieren und so weitermachen wie bisher. Wir müssen lernen, wer wir sind und was wir in unserem neuen Leben tun können, das uns geschenkt wurde.
Podemos hacer en nuestra nueva vida, que la hemos recibido de regalo.
Wir sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrand. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatortgeschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit.
Bei uns können Sie miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist.
Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte finden Sie auch in der ARD-Audiothek.